Zeit, einander geholfen zur Freude, ja? Und zwar, das ist diese Bibelstelle, die hat drei Absätze. Ich habe sie deswegen in drei Sätze zusammengefasst. Und zwar, Paulus sagt an die Philipper 4, Vers 6, sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasset eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das sind drei verschiedene wichtige Aussagen. Die eine, und Paulus hat dieses total angewandt in allen seinen Briefen. Er hat nie Bitten vorgetragen an die Gemeinden, ohne vorher ein Lob oder eine Danksagung, eine Lobpreisung zu geben. Das ist nämlich das System Gottes, wie wir Bitten bringen. Und gestern habe ich gelernt, dieses System gilt nicht nur Gott gegenüber. Da heißt es nämlich, ich habe die Bibelstelle so ein bisschen zusammengezogen im Kontext. Das heißt nämlich noch, dies gilt in allen Dingen. Dies gilt in allen Dingen. Und zwar, das gilt auch Menschen gegenüber. Manche sagen, warum hört dein Mann nicht? Ich habe es ihm schon so oft gesagt. Und da habe ich mir so nachgedacht gestern Abend, warum hört man manchmal nicht, wenn Bitten vorgetragen werden? Das ist genau der gleiche Grund. Das gilt nämlich in allen Dingen. Und zwar, sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und da habe ich jetzt vier so ganz kleine Zettel gemacht, eins nach dem anderen. Das hier, aber genau in der Reihenfolge, nicht vorher. Das erste mit diesen Widerhaken, so rum, so. Die Sorge. Wenn du nur Sorgen ausdrückst, wenn du nur Kritik ausdrückst, wenn du nur auf die Probleme siehst, da geht nichts nach oben, da geht alles nach unten, das sind lauter Widerhaken. Das hilft dich, das bringt dich nicht vorwärts. Drum heißt es, sorget euch um nichts. Sondern statt Sorgen, jetzt kommt das zweite Bild, das zweite ist das Gebet. Das Gebet hat keine Widerhaken, das Gebet geht nach oben. Sondern statt Sorgen, bitte in Gebet und Flehen. Aber das alleine ist nur eine ganz dünne Schiene nach oben. Jetzt kommt es, die dritte Folie. Hier gibt's den Express. Wenn die Bitten hochgehen, dann nimmt die Danksagung dazu. Wenn du etwas bitten willst, irgendeinen Menschen, wenn du etwas bitten willst, Gott, bring zuerst ein Lob oder bring Danksagung. Das ist wie so der Expressaufkleber, Eilzustellung. Und dann wirkt es nämlich so, Bitten und Danksagung zusammen ist wie eine Eisenbahnschiene, da geht's los. Da kommt's bei Gott an und da kommt's auch bei Menschen an. Das ist mir, ich habe heute Nacht so drüber nachgedacht und heute Morgen geschwind diese Schienen da, das Sach aufgemalt. Sag mir wie ein Wort der Erkenntnis. Also denkt daran, sorget euch um nichts. Sorgen, da kommt bei Gott nichts an. Das ist nur Gejammer und Gelabere und Kritik und alles. Das zieht nach unten, das gibt Chaos. Sondern lasset eure Bitten in Gebet und Flehen. Beten ist wichtig und Flehen ist wichtig. Manchmal ist nur Gebet und manchmal muss man richtig flehen. Aber mit Danksagung vor Gott kund werden. Und ich denke, lasst mir das einfach lernen müssen. Ich habe das 50 Jahre lang nicht begriffen. Ich habe mir gedacht, warum bitte ich und bitte ich und bitte ich und es kommt nichts, ja, keine Reaktion. Bis ich das so gesehen habe, ich muss zuerst ein Lob bringen, ich muss zuerst Dankeschön sagen und dann meine Bitten anbringen. So geht's bei Gott und so geht's bei Menschen. Der Herr segne euch.
Dankeschön. Heute Morgen ist mein Thema, wirst du vermisst und du wirst vermisst. Ich vermisse dich. So, der Herr vermisst dich. Und wir merken ganz schnell, wenn irgendjemand fehlt, du wirst vermisst. Lasst uns noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen zu dir kommen dürfen. Und wir möchten vor dein Angesicht treten mit Frohlocken. Wir möchten alles links und rechts liegen lassen und wir möchten auf dich schauen. Und heute Morgen, wenn wir unsere Gaben, unsere Gebete zu dir bringen, Herr Jesus, schenk, dass wir mit Freuden vor dein Angesicht kommen. Segne jetzt diesen Teil des Gottesdienstes, Teil des Gebens, des Abgebens, des Loslassens. Vater, ich danke dir, dass wir das tun dürfen. In Jesu Namen. Amen. Dass ihr einen Umschlag einfach macht, wenn jemand für die Heizung geben möchte. 5.000 Euro brauchen wir. Wir haben dazu noch nichts gesammelt. Wir haben letztes Mal eine Sitzung gehabt. Also wir fangen meistens im Juni, Juli irgendwo an. Wir vertrauen Gott. Gott hat uns bis jetzt immer geholfen. Das ist das Schöne dabei. Gott hat uns immer geholfen. Und wir haben jedes Jahr unsere 10.000 Mark damals, beziehungsweise heute 5.000 Euro bezahlen können. So, ich vertraue wieder dem Herrn, auch dieses Jahr. Und ich weiß, ihr seid treu. Ihr werdet mithelfen, wir alle tragen das zusammen und es wird gut werden. Also, und da macht es ein Vermerk Heizung, also ein Umschlag, Vermerk Heizung, dann werden wir das auch richtig verbuchen. Okay, wir haben aber nochmals für Finanzen, Stiftung und so weiter, kannst du noch ganz kurz sagen oder wirst du fürs nächste Mal etwas vorbereiten, dass man nicht zu viel im Finanzamt zahlt. Wir wollen also nicht alles dem Herrn Eichel geben, sondern so viel wie möglich fürs Reich Gottes abzwacken und abzweigen. Nächstes Mal wird etwas vorbereitet fürs Finanzamt, wie man auch Spenden günstig anlegt und auch die Spenden, die man dem Herrn gibt, doppelt und dreifach geben kann unter Umständen. Also wir wollen das lernen. Du bist vermisst. Eine Bibelstelle noch. Zuerst einmal 1. Samuel Kapitel 20. Da ist Jonathan. Und Jonathan ist überzeugt, wenn David fehlt, 1. Samuel 20, 18, wenn David fehlt, das wird man merken, das wird auffallen und man wird nach dir suchen. Wir müssen diese Geschichte uns vergegenwärtigen, was hier los ist. David hat ja gespielt, war der Musikant in der Gemeinde, der Organist sozusagen. Er war einer, der den bösen Geist beim König vertrieben hat, für die Atmosphäre gesorgt hat, und der ist nicht da. So, der hat sich aus dem Staub gemacht, ist verschwunden. Dieser David hier, und Jonathan sagt, man wird nach dir suchen. Du bist eine very important person. Du bist also ein wichtiger Mensch. Man wird nach dir suchen. Du bist wichtig. Das ist diese Bibelstelle, 1. Samuel Kapitel 20, Vers 18. Heute Morgen, lass mich noch beten. Vater, segne dein Wort über dieses Wort, dass der David gesucht wurde, dass wir hier aus dieser Geschichte etwas Praktisches für uns lernen und mit nach Hause nehmen können, dass wir erkennen, was ein Mensch wirklich ist und was die Bedeutung eines Menschen ist und wie man sich wichtig macht, nicht wichtig tut, sondern wichtig wird im Reich Gottes, in dieser Welt, im Leben. Herr, lass uns erkennen, dass Menschen ihren Platz ausfüllen müssen und dass wir jeder irgendwo unseren Platz im Leib Jesu, in der Gemeinde Jesu finden müssen, dürfen und können und dass es auf jeden ankommt. Danke für heute Morgen. Amen. Wenn es um Entlassungen geht, also Siemens kündigt oder Osram kündigt oder Schering kündigt, Schering streikt jetzt so und so viele Plätze, plötzlich werden die Leute hellwach und man versucht sich unentbehrlich zu machen. Mein Posten, mein Platz ist sehr wichtig. Und dann arbeiten sie Überstunden plötzlich freiwillig. Die Leute, die sonst also nie was Vernünftiges und nicht viel getan haben, plötzlich entdecken sie, ich möchte nicht meine Stelle verlieren. Ich möchte wichtig sein in meiner Arbeit. Und da entdecken sie ihre Bedeutung, ihre Wichtigkeit und sie kämpfen um ihren Arbeitsplatz. Hier, der David, in dieser Geschichte zurück. David, Saul stellt David fallen, verfolgt ihn, will ihn zu Fall bringen. Und David entwischt dieser Geschichte. Aus verschiedenen Gründen hat er sich zurückgezogen. Warum sich manchmal Menschen zurückziehen, da gibt es verschiedene Gründe und so weiter, verschiedene Ursachen. Und warum manche dann um einen Platz kämpfen oder sich streiten. Und mich hat er übersehen. Mich sieht er niemand oder mich merkt niemand. Aber wenn da ein wichtiges Glied, ein kleines Rädchen irgendwo ausfällt, das merkt man sehr schnell. Und deshalb, was für ein Mensch bin ich? Vermisst man dich? Merkt jemand dein Fehlen in der Schule? Wie oft hast du die Schule geschwänzt? Denk darüber mal nach, sei ganz ehrlich. Und wann hat man gemerkt beim Schulschwänzen? Wann hast du, oder in der Firma, Bei uns hat man früher so Stempelkarten gegeben, man hat es abgestempelt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber auf jeden Fall abgestempelt. Weißt du, und gab es manche Raffinierte, die haben jemand anders abstempeln lassen für ihn. Und dann kamen sie etwas später, weil sie wussten, ja, da kommt, aber jemand anders hat die Karte abgestempelt. Man hat es nicht gemerkt, der war nicht da, aber die Karte war abgestempelt. Man kann also ein bisschen mogeln, aber es gibt im Leben Situationen, wo man nicht mogeln kann. Oder in der Familie, in der Gemeinde, merkt man dein Fehlen. Ich möchte hier dir die Bedeutung deiner Persönlichkeit herausstellen. Ich denke, dass jeder sehr wichtig ist von uns und wichtig werden sollte, wenn er das noch nicht ist. Du solltest auffallen, wenn du mal irgendwo nicht da bist. Das sollte sofort auffallen. Sofort sollen die Leute registrieren und merken, also hier ist ein wichtiger Mensch nicht da. Unser Politiker, das sind so nur Wichtigtuer. Weißt du, weil der Bundestag ja nicht so weit weg ist. Ich kann also hier gerne über einen Bundestag reden. Unsere Abgeordneten sind manchmal so Wichtigtuer, die nehmen sich so wichtig, die reden so wichtig und letztendlich, wenn es darauf ankommt, dieser Politiker, der doch nichts zu sagen. Diese Wichtigtuer. Sie reden viel, sagen nichts, erreichen nichts oder unter Umständen bewirken auch nichts. Und sie nützen manchmal den Menschen auch nicht viel, die Politiker. Aber sie nehmen sich wichtig. Nicht einer, der sich wichtig nimmt, ist wichtig. Wichtig musst du auch sein. Gewicht, dein Leben muss Gewicht sein. Nicht die Masse zählt, sondern das, was du auf die Waage bringst. Gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Wichtigtuer nützen gerne die Medien aus. Also kannst genau nachgucken, der immer in den Medien erscheint, der Mann hat nichts zu sagen. Der immer wieder Interviews und überall da sitzt. Diese Leute, die werden gerne gefragt und gerne gerufen, aber zu sagen... Ich mache ein Fragezeichen, ob er was zu sagen hat. Oder Leute, die immer gerne vorne stehen, gerne was irgendwie in Erscheinung treten. Du siehst sonst das ganze Jahr über nicht, aber Weihnachten sind sie da. Und da rufen sie an, können Sie mit bitte einen Platz vorne in der zweiten Reihe reservieren. Wichtigtuer missbrauchen sogar Handys. Da ist es bei Sitzungen oder Tagungen, das kannst du ganz genau beobachten, da klingelt das Telefon, Herr Müller, Sie werden herausgerufen, das Anruf für Sie, oder das Handy klingelt, und man nimmt sich wichtig, oder wie wichtig man ist, dass man so viele Anrufe während einer Sitzung nimmt, und wenn einer so viele Anrufe kommt, muss er ein ganz wichtiger Mensch sein, der so viel angerufen ist. Derweil haben sie schon unter Umständen sogar manche einprogrammiert, ihr Anruf, so. Die tun sich so wichtig. Tatsache, ich rede von dem, was gang und gäbe in unserer Gesellschaft ist, so, dass es plötzlich klingelt oder die Sekretärin anruft, da ist ein Anruf für sie. Und das nur, einfach alles nur gespielt und nur gemacht. Wichtigtuer, haschen nach Effekte. David war kein Wichtigtuer. Und er war trotzdem wichtig. David war kein Wichtigtuer. Er war das achte Kind. Man hat ihn nicht eingeladen zu der Fete, als Samuel kam. Alle großen Brüder, die älteren Brüder, alle sieben Brüder, die wurden eingeladen, aber David hat man übersehen. Und gerade da kommt Samuel und sagt, Isai, hast du nicht noch mehr Kinder? Doch, ich habe einen draußen, der hütet die Schafe. David war treu bei seiner Arbeit. Er hat seinen Platz ausgefüllt bei den Schafen und er hat dort seinen Schafen gedient. Und er wird von der Arbeit weggerufen und zum König gleich gesalbt. Er wurde wichtig gemacht. Von einem Augenblick zum anderen. Er war treu. Er hat sich nicht wichtig gemacht und so weiter. Und dann war er beim König Saul hier als Freudenmeister, so als Clown, als Musikant und so weiter. Er hat dort gespielt und die bösen Geister vertrieben und für Atmosphäre gesorgt. Jemand, der für die Atmosphäre gesorgt hat. Bill Bright, der Begründer von Campus for Christ, also eine Missionsbewegung unter Studenten, hat einmal gesagt, wenn der Heilige Geist heute von der Erde weggenommen werden würde, würden die meisten Leute gar nicht merken. Die meisten Christen würden es gar nicht merken. Als er diesen Ausspruch mal sagt, habe ich darüber nachgedacht. Ist es wirklich wahr? Und es ist wirklich wahr. Die meisten Gottesdienste würden genauso weitergehen wie bisher. Kein Mensch würde merken. Denn wir haben die Liturgie, wir haben die Ordnung, wir haben das System, wir haben die Lehre, wir haben die Pastoren, die Prediger, den Chor, die Musik, den Organist, jemand, der die Tür aufschließt und wieder zuschließt. Keiner würde mehr merken, wenn der Heilige Geist von der Erde weggenommen wird. Oder wir haben eine sehr aktive Gemeinde in der Offenbarung, in den Sendschreiben, da sitzt der Heiland vor der Tür und bettelt und klopft an. Und die Leute haben nicht gemerkt, sie tun so viel für den lieben Gott, sind überaktiv und sie merken nicht, dass der Heiland gar nicht drin ist. Kann es sowas geben, dass man eine wichtige Person nicht entdeckt, nicht kapiert, nicht bemerkt, den Heiligen Geist nicht merkt, nicht bemerkt, dass der Heilige Geist von dieser Erde genommen ist. Man hat die Mitarbeiter, alles funktioniert perfekt, der ganze fromme Apparat. Wir haben so viele fromme Apparate und wir müssen immer mal durchforsten unsere Apparate. Sind sie noch vom Heiligen Geist geölt, vom Heiligen Geist geleitet, vom Heiligen Geist inspiriert? Leben wir noch aus der Offenbarung oder sind wir in so einer Routine, in einem so frommen Trott, eine so fromme Maschinerie hineingeraten, dass wir das gar nicht mehr merken? Aus Gewohnheit hat man Jesus sogar vergessen, weil man aus Gewohnheit Maria und Josef, diese heilige Familie, nach Jerusalem ging, alle Jahre wieder. Man hat gar nicht gemerkt, dass der Heiland nicht mehr mitgeht. Eine wichtige Person nicht mitgegangen. Wo ist der Herr Jesus? Und kurz vor Nazareth, als dann die Kinder auseinandersortiert werden, wo ist unser Jesuskind? Der ist nicht da. Und dann geht man wieder 3 Tage zurück nach Jerusalem. Und wo findet man ihn? Man findet ihn im Tempel, wie er die Rabbiner befragt, die Rabbiner lehrt. Man hat nicht gemerkt, dass Jesus nicht dabei war. So sind die Menschen. Sie merken geistliche Dinge oft nicht. Sie merken geistliche Menschen nicht. Sie entdecken geistliche Menschen nicht. Und nur ein Samuel merkte, das stimmt was nicht. Da ist einer, der ist nicht hier. Der fehlt. Das ist unser David. Und nur geistliche Menschen merken, dass hier niemand da, dass hier einer nicht da ist. Der Heilige Geist. Nur geistliche Menschen merken, dass hier der Heilige Geist fehlt. Nur geistliche Menschen merken, dass hier eine wichtige Person, der Herr Jesus Christus selber, fehlt. Ein ungeistlicher, oh, da ist Begeisterung, Enthusiasmus, da ist Freude, da ist Jubel, da ist Jauchzen. Aber viele Leute merken nicht, eine wichtige Person ist nicht da, Jesus. Und das, wir müssen uns selber kritisch fragen. Wir sind charismatisch, wir sind pfingstlich, wir glauben an den Heiligen Geist, aber ist Jesus da? Es war in meinem Religionsunterricht. Da hat der Superintendent ist gekommen und hat mal Tests gemacht in der Schule, ob die Kinder was gelernt haben im Religionsunterricht oder nicht. Und die Lehrerin hat sich was Schönes ausgedacht. Sie hat jedem Kind einen Glaubensartikel aus dem Glaubensbekenntnis gegeben. So, ich glaube an Gott Vater und so weiter. Und ich glaube an Jesus Christus und so weiter. Und ich glaube an den Heiligen Geist. Und ich glaube an die heilige allgemeine Kirche und etc. 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 Jedes Kind hat so einen Artikel bekommen, aufzusagen. Und der Superintendent kommt und testet die Kinder so nacheinander. Und dann kommt das erste Kind, springt auf und sagt, ich glaube an Gott und so weiter. Und sagt das Glaubensbekenntnis, den ersten Teil, den ersten Artikel auf. Der zweite springt auf und sagt, ich glaube an den Heiligen, ich glaube an Jesus Christus, Sohn, geboren von der Jungfrau Maria und so weiter und so fort, sagt er auf. Und dann ist Pause. Da kommt keiner. Wo ist der dritte? Und dann springt plötzlich auf und sagt, der den Heiligen Geist hat, ist heute nicht da. Der den Heiligen Geist hat, ist heute nicht da. Und plötzlich wird das alles unterbrochen. Aber der den Heiligen Geist hat, der ist heute nicht da. Ist der den Heiligen Geist hat, heute Morgen da? Die Frage. Wer hat den Heiligen Geist heute Morgen? Ihm braucht keine Handzeichen. Aber ist der da, der den Heiligen Geist hat? Ist der da, der die Gemeinde Reich Gottes in sich hat? Ist der da, erfüllt er seinen Platz? Gewiss, die Sache kann weitergehen, geht auch weiter. David, man wird dich vermissen. Saul hat ständig den David vermisst. Immer ist er da, wo ist er? Wir wissen ja, er hat ja verfolgt aus verschiedenen Gründen, weil die Salbung von ihm gewichen ist. Er wusste ganz genau, ich habe die Salbung nicht, aber der hat die Salbung und er brauchte die Salbung, denn ohne der Salbung war er nicht glücklich. Und deshalb, er vermisste, David, wo bist du? Und jetzt plötzlich, David entzieht sich manchmal so mit einem Alibi hier und entschuldigt sich und dergleichen. Und da wird Saul böse. Saul wollte David festnehmen. Das hat er schon so geplant. Irgendwie kriege ich den schon mal. Und dann schickt er Soldaten. Er hörte, David ist in Rama, da wo der Prophet Samuel ist. 1. Samuel 19, 18. Könnt ihr nachlesen, die Geschichte. Dort ist er. Und er verfolgt und geht hinter David her. Und schickt Soldaten. Hol die Soldaten. Und wisst ihr, was da passiert? Die Soldaten kommen und die fallen alle in Ekstase, weil David so schön Harfe spielt, so schön Gott lobt und so schön Gott preist und so schön Gott verherrlicht. Die Salbung ist da, weil der Gesalbte da ist und die fallen alle um, die liegen alle flach. Und dann sagt der Saul, also meine Soldaten sind dumme Soldaten. Ich gehe selber hin und hol mir den David. Und dann kommt er in der Nähe, wo das Kloster ist, wo der Samuel sitzt und regiert und residiert. Da kommt er hin und er hört den Jubel und den Gesang und die Musik. Und was passiert? Auch Saul fällt in der Ekstase. Kannst nachlesen, 1. Samuel 19. Dort warf er seine Kleider ab. dieser Saul, dieser König, weil die Salbung da war. Da warf seine Kleider ab, er schrie und wirbelte vor Samuel herum. Er tanzte, er spielte verrückt, er war in der Ekstase und dann war er erschöpft, fiel erschöpft zu Boden. Die Salbung war da. Weißt du, wo der Gesalbte ist und wo die Salbung ist, da ist die Herrlichkeit Gottes da. Da kann man ihn nicht greifen, ihn nicht fassen. Der Gesalbte ist unantastbar. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Deshalb ist es so wichtig, der Gesalbte, wo ist sein Platz? Da wird man sogar an seinem Stuhl, spürt man, dass der Gesalbte hier gesessen ist, dass da mit der Salbung was los ist. Und dann den ganzen Rest des Tages lag er auf dem Boden, splitternackt, und die Leute, die reden, ist Saul auch unter den Propheten geraten, weil der Gesalbte da war. Du siehst also, das steckt an. Und das, dieses Feuer hat er gebraucht. Die Auswirkung der Gegenwart Davids muss so stark gewesen sein. David muss so eine starke Ausstrahlung gehabt haben, dass man ihn sofort vermisst. Und Menschen mit einer starken Ausstrahlung werden vermisst. Menschen mit einer starken Ausstrahlung. Vom Georg Müller, dem Waisenvater aus Bristol, heißt es, wenn er irgendwo hinkam, man spürte, hier ist eine königliche Ausstrahlung. Der Mann hat eine königliche Ausstrahlung gehabt. Kopf hoch. Weißt du, du siehst ganz genau, ob einer schlürft mit seinen Füßen, Puckel ausgeschlagen, oder dann schlürft er mit den Füßen. Du merkst ganz genau, ob er seinen Rücken gebrochen hat oder er königlich marschiert. Meine Frau hat mich geheiratet, als sie mich das erste Mal sah. Sie hat gedacht, ich bin wie ein Soldat marschiert. Das hat ihr gefallen. Die anderen wahrscheinlich bei der Gemeinde Gottes, ich weiß nicht, wie die geschlürft sind, aber auf jeden Fall, ich bin wie ein Soldat marschiert. Und das hat sie imponiert. Und ich war nie beim Militär in meinem Leben. Aber als Soldat, Kopf hoch. Und wenn du Kopf erhebst, bist du schon ein paar Zentimeter größer. Kopf hoch. Erhebe dein Haupt. Und ich denke, das ist so wichtig, ein Mensch mit Ausstrahlung. Es ist so wichtig, dass du ein Mensch mit Ausstrahlung bist. Pass auf, jetzt kommt hier eine wichtige Person, ein Mensch mit Ausstrahlung. Plötzlich drehen sich alle um. Ein Mensch mit Ausstrahlung. Diese Personen sind wichtig. Bist du eine Person mit Ausstrahlung? Hast du eine Ausstrahlung in deinem Leben? Hast du was auszustrahlen? Wir sollten Abglanz sein seiner Herrlichkeit. Das ist, was Gott von uns will. Wir sollen Gott ausstrahlen. Die Menschen sollen sehen, das ist so ein Mondmensch. Der reflektiert etwas, der gibt etwas wieder aus dem gesamten Kosmos, aus der Herrlichkeit Gottes, von der Größe Gottes. Der strahlt was ab. Ausstrahlung. Christen haben Ausstrahlung. Und Menschen mit Ausstrahlung werden vermisst. Was sind deine Ausstrahlungsdaten? Was strahlst du aus? Strahlst du innere Harmonie oder strahlst du Stress aus? Wenn manche nach Hause kommen, da ist so friedlich und so ruhig zu Hause, und dann kommt einer nach Hause, so gestresster Mensch, und plötzlich ist in der ganzen Wohnung Stress. Du weißt, was das bedeutet. Alles, dann springen sie alle. Oder wenn der Stress, was strahlen wir aus? Was für Ausstrahlungswerte? Strahlst du Sicherheit aus? Weißt du, da bist du zu Hause, obwohl du vielleicht selber Angst hast, aber du bist in Gott geborgen. Du weißt, ich bin in Gott zu Hause, und du strahlst deine Sicherheit aus, deine Kinder sind ruhig, alle sind ruhig. Wir wundern uns manchmal, warum sogar der Hund jault, weil wir eine negative Ausstrahlung haben. Ja, lass uns drüber nachdenken, was ist unsere Ausstrahlung, wie sieht unser Leben aus? Die Tiere merken das, die Ratten hauen ab sogar. Da gibt es kein Ungeziefer mehr bei dir zu Hause. Weil wir so eine negative Ausstrahlung haben. Die Tiere merken, die Tiere sind sehr sensibel. Also wenn du keine Ratten, kein Ungeziefer und kein Geschmeiß mehr zu Hause hast, dann musst du eine negative Ausstrahlung haben. Lass uns mal nur drüber nachdenken. Ausstrahlung. Wenn die Menschen in deiner Umgebung nicht aushalten, wenn du irgendwo hinkommst und plötzlich sich alle von dir distanzieren, musst du ein Fragezeichen über dein Leben stellen. Was ist mit mir los? Warum setzen sie sich nicht zu mir? Warum reden sie nicht mit mir? Warum nehmen sie mich nicht auf? Was habe ich? Bin ich so Kaktus mit voller Stacheln? Und ich habe solche Kaktus. Meine Frau zieht solche Kaktus. Das ist schlimm. Weißt du, selbst die Handschuhe, die ich habe manchmal, selbst da kann ich diese Kaktus nicht berühren. Und selbst durch die Handschuhe stechen sie noch durch. Und dann müssen... Ja, und so sind viele Christen. Da hast nachher, wenn du mit diesem Kaktus, ich habe mal zum Müll so einen Kaktus getragen. Ich habe noch tagelang Stacheln noch in mein Fleisch gehabt, obwohl ich mit Handschuhe das Ding angefasst habe. Du kannst jemanden mit Samthandschuhe anfassen, aber er ist so stachelig, so eklig, so abstoßend, dass du noch tagelang noch damit Probleme hast und keinen inneren Frieden, keine innere Ruhe. David floh nach Ramah oder von Ramah und kam dann zu Jonathan hier. Und da beginnt diese Geschichte, von der ich gelesen habe. Und er sagt, Jonathan, sei doch ein Freund zu mir. Liefere mich nicht dem Saul aus. Liefere mich nicht dem Saul aus. Er ringt und bettelt um sein Leben. Aber gleichzeitig der Jonathan kommt und sagt, hör mal, wir machen einen Vertrag, einen Bund. Wenn ich weiß, du wirst König werden. Ich weiß, du wirst gesegnet werden. Ich weiß, du kommst auf den Thron. Und wenn du einmal auf dem Thron bist, tu meinen Nachfolgern nichts. Schone meine Nachfolger. So, wenn du mal auf dem Thron bist, schone meine Nachfolger. Und so machen sie einen Vertrag. Ich schone dich und du schonst mich, lieber Jonathan und lieber David. Sie haben einen Vertrag gemacht. Und er wurde ein Freund, ein sehr treuer Freund. Beide wurden Freunde, echte Freunde. Und heute Morgen hast du gute Freunde. Denk an deine Freunde nach, die so um dich herum sind. Wie viele Freunde hast du? Wenn du drei Freunde hast, oder wenn du zwei Freunde hast, bist du gesegnet. Sehr gesegnet. Du hast viele Menschen um dich, aber wie viele Freunde hast du um dich? Und einen Freund vermisst man. Ein Freund ist mehr wert wie ein Bruder. Leiblicher Bruder. Ein echter Freund wie Jonathan, durch den man durch dick und dünn gehen kann, mit dem man Pferde stehlen kann, sollte man nicht, aber das könnte man. So. Also, nicht, dass jemand sagt, jetzt Pastor Matthäus hat zum Stehlen animiert. Aber es gibt keine Pferde, du kannst höchstens Autos klauen hier in Berlin. So, aber ein Freund, der dich nicht verrät, der dich nicht ausliefert, ein Freund, wenn du so einen Menschen hast und so einen Menschen vermisst du, ein Mensch, der in Krisen dir zur Seite stand. Freunde entdeckt man erst, wenn man Krisen gehabt hat. Ich habe manchmal, wenn ich Leute traue, ich traue auch Leute, die nicht in der Kirche sind, dann frage ich sie immer, die kommen, die leben schon lange zusammen manchmal und dann wollen sie schließlich Segen Gottes haben. Dann frage ich, habt ihr euch schon gestritten? Ich traue keinen oder versuche niemanden zu trauen, der sich nicht gestritten hat. Ist ja unchristlich zu fragen, hast du dich gestritten? Denn du merkst das wahre Gesicht eines Menschen im Streit. Habt ihr euch schon gestritten? Oh ja, oh, weißt du, bei uns ging Turbulenz so rauf und runter. Also dann seid ihr herzlich willkommen, dann traue ich euch. Dann wisst ihr, ihr passt zusammen und ihr habt jetzt schon so manche Krise überstanden und jetzt könnt ihr auch noch den Rest des Lebens zusammenlaufen. In Krisen merkst du, wer zu dir steht. In Problemzeiten merkst du, wer zu dir steht. In Stunden wie diese hier, wo jemand nach deinem Leben trachtet, dich abschießen will, dich auf die Seite schaffen will, dann merkst du, wer zu dir hält, an deinem Arbeitsplatz. Wenn alle kündigen, plötzlich, da steht so Sekretärin auf und sagt, also den Herrn oder die Frau brauchen wir in unserer Firma, den können wir nicht entlassen. Dann merkst du, wer für dich Partei ergreift. Und dann merkst du es richtig, wer für dich stimmt und wer gegen dich stimmt. In Krisen. Deshalb sind Krisen gar nicht so schlecht. Krisen sind Offenbarungsstunden. Da kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Und da erkennst du plötzlich, aha, hier, auf den kann ich mich verlassen. Saul ist wütend auf David. Und du merkst, wenn jemand wütend auf jemand ist und dann, wie er sich verhält und sogar noch ein Hausgenosse hier aus dem Hause Sauls, dieser Sohn, der Erbe, der Thronnachfolger. Und da heißt es also, der Saul war so bitter, 1. Samuel 20, Vers 34, der Saul war so bitter, es hat ihm kein Essen mehr geschmeckt, so verbittert war, weil als er merkte, David ist nicht hier, er wollte nicht mehr essen, ist ihm Appetit vergangen. Und trotzdem hält Jonathan zu ihm. Wenn jemand aus dem Feindeslager zu dir hält in der Krisenzeit, aus dem Feindeslager zu dir hält und sich zu dir bekennt und es ihm sogar unter Umständen sogar der Kopf kostet. Und wir sehen die Geschichte, da in dieser Zeit, wo sich Jonathan zum Saul bekannte, da hat der Saul nach dem Jonathan mit dem Speer geworfen. Der sollte auch sterben. Du bist ein Bastard. Du bist, was weiß ich, was er denn alles genannt hat. Seinen eigenen Sohn verflucht hat, weil er sich zum David bekannte. Und so einer, der sich in einer Krise, in einer scheußlichen Situation, sich scheußlich behandeln lässt und sich zu dir bekennt, dann danke Gott, das ist ein guter Freund. Mit dem darfst du rechnen. Der geht mit dir durch dick und dünn. Sowas brauchst du. Wo in der Krise sich zu dir bekennt und sagt, ich stehe zu dir. Egal, ich weiß, Gott hat einen Plan mit dir. David fehlt. Er ist abwesend. Er hat sich akademisch abgemeldet. Man kann sich akademisch abmelden. So ganz schön, ich habe da, meine Eltern feiern, machen da eine Party in Bethlehem, ich muss dort sein, hat sich akademisch abgemeldet. Er wollte ja nicht sagen, warum, hat sich akademisch, sag Saul, Jonathan, richte es ihm aus, dass ich plötzlich Nachricht bekommen habe, so ist die Geschichte auch, dass ich nach Hause gehen muss zu meinen Eltern. So, und sein Stuhl bleibt unbesetzt, die Abwesenheit. Und plötzlich wird Saul hier ärgerlich wütend. Am Anfang gibt er vor, eine anderweitige Verpflichtung zu haben, hat auch ein Alibi hier, das Opferfest in Bethlehem. Und die Anwesenheit beim König ist ihm jetzt nicht so wichtig, weil sein Leben auf dem Spiel steht. Du musst in deinem Leben manchmal Prioritäten setzen. Vielleicht musst du einen Platz räumen, um dein Leben zu retten. Vielleicht. David hat es getan. Seinem Leben zuliebe. Es ist nicht immer gesagt, du bist vermisst. Manche Leute denken, ich muss auf Gedeih und Verderb aushalten. Ich habe irgendwo in dieser Proklamation, lieber ein lebendiger Feigling als ein toter Held. Lieber ein lebendiger Feigling als ein toter Held. Lieber sagst du, ich stehe auf und ich gehe meinen Weg, ich finde da einen Grund, ich entschuldige mich nicht, ich mache nicht mit. Vielleicht musst du auch manchmal deinen Platz räumen. Und dann sollen die Leute aufhorchen, warum hat er den Platz geräumt? Weil nicht die reine Lehre verkündigt wird. Weil nicht die Wahrheit gepredigt wird. Weil keine Liebe da ist. Weil kein Heiliger Geist da ist. Weil keine Zeichen und Wunder da sind. Weil Gott sich nicht offenbart. Ich möchte nicht in einer toten Gemeinde sein. Ich nicht. So, da gehe ich lieber ins Wirtshaus. Und da habe ich wenigstens eine gute Mahlzeit. Aber was in einer toten Gemeinde, wo nichts passiert, wo der Heilige Geist sich nicht offenbaren kann, wo Gott nicht reden kann, wie soll ich gesund werden, wie soll ich stark werden? Vielleicht müssen wir manchmal unseren Stuhl solchen toten Gemeinden zurücklassen. Da sollen andere gehen. Ich habe mal in Heilbronn habe ich mal Knatsch in der Gemeinde gehabt. Passiert ja überall, in jeder Gemeinde, dass es sowas mal gibt. Dann habe ich Knatsch gehabt. Und meine Leute, die waren geschockt. Ich habe eine schockierende Predigt gehabt. Ich habe gesagt, liebe Leute, wenn es euch bei uns nicht gefällt, drüben, ein paar Meter weiter, und wir wohnten in Heilbronn, so wie im Vatikan, da war an jeder Ecke eine Gemeinde, Baptisten, freie Christen, Christengemeinde, Gemeinde Gottes. So, und dann habe ich gesagt, da sind so viele Gemeinden, die warten auf euch nur. Geht nur dorthin und mal sieht, ob sie anders kochen. Und die kochen alle mit Wasser. Und so weiter. Und dann waren sie entsetzt. Wie kannst du sagen, wir sind froh für alle Leute, die kommen? Und so weiter, haben ein paar Leute mir dann Vorwurf gemacht. Wie kannst du sagen, geht dorthin und geht dann in eine andere Gemeinde? Weißt du, vielleicht müssen wir die Leute mal entlassen und sagen, bitteschön, ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Ich habe hier schon den Leuten gesagt, wenn dir zu heiß die Gottesdienste wird, drüben ist eine Landeskirche. Dort geht sehr feierlich zu. Bei mir trauen die Gottesdienste 3 Stunden, bei denen keine 30 Minuten. Ja, also wenn du eine 30-minütige Mahlzeit haben willst, kannst du kriegen. Aber wenn du zum Essen gehst, schon allein wenn du irgendwo zum Essen gehst, weißt du, wie lang so das Mittagessen kostet, dauert, geh mal hin, unter 2 Stunden, 3 Stunden kommst du gar nicht raus. Bis es bestellt ist, bis es geliefert ist, bis es aufgegessen ist, bis es abgeräumt ist, bis es bezahlt ist, sind 3 Stunden vergangen. So, und dann willst du in 20 Minuten fertig sein. Bei McDonald's geht's so schnell. Und nicht einmal da manchmal. Aber die ist die Sache. Was wollen wir? Vielleicht müssen wir die Leute ermutigen, bitte. Aber das ist nicht mein Thema. Wirst du vermisst, ist mein Thema heute. Der leere Platz. Wirst du vermisst. David war nicht auf seinem Platz. Er hat nicht seinen Dienst getan. Es gibt ein berühmtes Bild. Ich weiß nicht, wie viele von euch waren schon mal in Lübeck? Oder wisst, wo Lübeck ist? Das ist an der Ostsee da oben und so weiter. Das ist ein berühmtes Altarbild. Ich habe mal in Lübeck mehrmals evangelisiert und habe in der Marienkirche mir dieses Bild angeguckt. Das ist ein berühmter Altar von Hans Memling. Ein berühmtes Altarbild und da ist der Gekreuzigte, das Kreuz und so weiter. Und unterm Bild, wenn du genau hinschaust, unterm Bild ist so ein leerer Platz. Muss mal hingehen in der Marienkirche. Schau diesen Altar dort an, da ist ein leerer Platz. Und da fehlt jemand, da spürst du, hier war einer und da sollte einer hin oder da muss einer dort sein, dort einer stehen. Und so der Künstler wollte sagen, eigentlich gehörst du unterm Kreuz. Das ist das Bild vom Altar. Dort, und dieser leere Platz ist so so stark auf einen wirken, dieser leere Platz, dort gehörst du hin. Und es unter dem Kreuz gibt es einen Platz. Und dieser Platz ist, den du ausfüllen solltest. Der leere Platz. Heute Morgen, ich möchte dich motivieren, dich ermutigen, behalte diesen Platz unterm Kreuz. Richard Wurmbrand erzählt eine schöne Geschichte in seinem Buch Gefoltert für Christus. Und da ist von Christen irgendwo in Sibirien. Da sind Frauen, die werden spärlich angezogen, werden aufs Eis rausgetrieben, die Wächter natürlich eingepackt und eingemummt und wechseln alle zwei Stunden ihre Schicht und diese Frauen frieren draußen. Aber weißt du, diese Schwestern waren Pfingstschwestern, die haben in anderen Sprachen gebetet, die haben Gott gelobt. Und wenn du in anderen Sprachen betest, wirst du heiß. Das Eis fängt an zu schmelzen fast. Nicht so schlimm, aber innen drin. Die Wärme kommt von innen, die Kraft kommt von innen, die Heilung kommt von innen, es kommt alles von innen. Und die haben Gott gelobt und gepriesen. Und weißt du, wenn du so draußen stehst für Stunden und draußen gefoltert wirst auf dem Eis, einfach rausgetrieben, die müssen da im Kreis stehen. Und die stehen da und die Wächter wechseln nacheinander, kommen die nächste Schicht wieder und die Schwestern, aber voll Heiligen Geistes. Und haben Kontakt mit Außerirdischen, mit dem Heiligen Geist. Sie reden mit Gott, mit der Kraft Gottes. Und plötzlich passiert etwas. Eine Schwester wird schwach im Geist. Eine Schwester gibt nach. Und sagt, oh Gott, ich kann nicht mehr, meine Familie, ich erfriere. Und da fing sie an zu erfrieren. Wenn du anfängst zu denken, ich erfriere, fängst an zu erfrieren. Ich werde sterben. Und was du denkst, das passiert, ich erfriere. Und diese Schwester fing an zu denken, ich erfriere. Und die musste nur eines ihrem Gott absagen. Das wollten die Kommunisten damals. Sag deinem Gott ab, gib deinen Gott auf. Und das ist, was der Teufel von dir will. Sag deinem Gott ab. Und was macht diese Schwester? Die geht ein paar Schritte zurück, also sie ist bereit, Gott abzusagen. Und in dem Moment passiert etwas ganz Merkwürdiges. Das ist in diesem Buch festgehalten worden. Passiert etwas Merkwürdiges. Der Wächter, der dort stand, der eine Wächter, der sie bewachte, der springt plötzlich hin und stellt sich an dem Platz, wo die Schwester stand, zieht seinen Kittel auf und schmeißt es weg und macht genauso mit den Schwestern weiter. Und er wurde festgehalten, zurückgezogen, du bist doch nicht verrückt von den anderen Kameraden. Er sagte, doch, ich möchte hier sein, wo die sind. Denn dieser Bruder oder dieser Mann war kein Christ, war ein Kommunist. Aber der hat, während die Schwestern Gott gelobt und gepriesen haben, hat ein Gesicht gehabt, hat über alle eine Krone gesehen. Über alle Frauen, die dort Gott gelobt und gepriesen haben, eine Krone. Ein Atheist sieht eine Vision. Der muss nicht zuerst auf die Knie fallen und sagen, komm, Herr Jesus, in mein Leben. Nein, der kann in ein paar Minuten bekehrt werden. Beim Herrn geht es ganz schnell. Beim Herrn geht es ganz schnell. Und dann springt er und stellt sich hin. Der wurde nachher erschossen, dieser Mann, weil er so verrückt war. Und hier mit dieser Frau getauscht hat. Die Frau ist weg. Die Frau hat nicht diese Krone gesehen. Sie, die Schwestern, aber die anderen haben durchgehalten. Aber diese eine Frau wurde schwach und er hat diesen Platz eingenommen von der einen Person und wurde erschossen. Aber der ist beim Heiland, weil er die Krone gesehen hat. Das war das Zeugnis. Ich habe die Krone gesehen und ich möchte da sein, wo die Kronen sind. Und nicht diese armseligen Schwestern, sondern wo die Krone ist. Geschwister, er sieht manchmal ärmlich aus und wir, deshalb geistliche Menschen müssen die Dinge geistlich beurteilen. Du siehst nicht, wo die Salbung geht und wie die Salbung arbeitet, aber Samuel sah, der ist es. Saul, der mal die Salbung hatte. Einer, der die Salbung mal hatte, weiß ganz genau, wie die Salbung geht und wie die Salbung funktioniert, weil er mit der Salbung mal kooperiert hat, mit der Salbung zusammengearbeitet hat. Der Gesalbte, der einmal Gesalbte, der weiß, wie es ist. Jemand hat einmal gesagt, wenn ein Pastor abfällt, lau wird oder träge wird oder was es auch immer mit dem Pastor passiert, das gibt die besten Versicherungsvertreter. Die besten Versicherungsvertreter, die können reden, die haben eine Berufung, die können Leute überzeugen, ein guter Pastor meine ich, wenn der abfällt, die können überzeugen und so argumentieren, wenn der abfällt. Wenn wir eine Berufung von Gott haben, wissen wir ganz genau, was Salbung ist und wie die Salbung funktioniert. Und hier, der hat gesehen, der Platz ist leer, ich fülle diesen Platz aus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, der leere Platz, entweder der bleibt leer, muss leer werden, oder wir füllen den leeren Platz aus, oder wir bleiben an unserem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Es ist so wichtig, dass wir an dem Platz bleiben, wo Gott uns hingestellt hat, wo er uns berufen hat. Manchmal müssen wir an diesem Platz gebracht werden. Ich denke nur an Saul von Tarsus. Da bekehrt sich doch ein junger Mann irgendwo in Damaskus. Und dann ist Barabbas, der sagt, Mensch, ich weiß noch, da ist einer zum Glauben gekommen, der hat Theologie studiert. Der war beim Professor Gamaliel. Wo ist der Mann? Was macht er eigentlich? Und dann geht er nach Tarsus und bringt ihn an den Platz, wo er hingehört. Die Berufung. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nicht irgendwo in Tarsus zu Hause sind und Teppiche knüpfen. Wir sollten den Platz finden, wo Gott uns bestimmt hat. Der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Hast du deine Berufung schon entdeckt? Den Platz, den Gott für dein Leben gewiesen hat? Bist du an dem Platz? David war nicht an dem Platz. Er war nicht an der Königstafel, wo er dort sein sollte. Bist du unterm Kreuz oder ist dieser Platz leer für dich reserviert, der auf dich wartet? Wer steht dort? Wer steht bei diesen Frauen auf dem Eis? Der leere Platz sollte uns nachdenklich machen. Was ist da, dieser leere Platz? Alle leeren Plätze sollten uns nachdenklich machen. Weißt du, wir schimpfen manchmal auf Pastoren, die abfallen, die sündigen, die Fehler machen. Und es passiert so vieles in dieser Welt, passiert so vieles im Reich Gottes, wo Männer Gottes Depression bekommen, schwermütig werden. Und dann zeigt man, guck mal, hat kein Glauben, kein Gottvertrauen. Ich möchte gar nicht so sehr sagen, dass das der Pastor, der jetzt gerade Depression hat, dass er an Gott zweifelt oder dass mit Gott was nicht stimmt. Eigentlich sind die Gotteskinder schuld, dass der Pastor verzweifelt. Warum? Elia steht auf dem Karmel, hat gekämpft für Gott und sagt, mein Gott, ich bin allein übrig geblieben. Ich bin allein übrig geblieben. Und wo sind die anderen? Die haben dann Obadja und Bruder sowieso und Schwester sowieso. Die haben sich verkrochen aus Angst. Die möchten nicht so ins Rampenlicht stehen. Die möchten nicht von Ahab angegriffen werden. Wo sind die anderen? Und dann muss Gott sagen, Elia, verzweifle nicht. Ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Aber so heimliche Nachfolger Jesu. Weil Christen manchmal feige sind, werden Männer wie Elia entmutigt. Die können viel mehr im Reich Gottes ausrichten, wenn alle zusammenstehen würden. In Einmütigkeit und in Eintracht. Pfingsten, sie traten einmütig auf, alle 11. Oder 12. Oder 14. Oder wie viele ihre auch waren. Oder 120. Sie traten auf, einmütig. Und wo diese Einmütigkeit fehlt, wo einer seinen Platz verlässt, da geht's mit der Gemeinde nicht vorwärts. Wo einer seinen Platz nicht ausfüllt, Judas. Man muss dann loswerfen, man muss irgendwie finden, wie finden wir jetzt einen Nachfolger, wer ist der Nachfolger? Die Gemeinde ist bis heute nicht glücklich geworden, weil sie den Platz für Judas Ischariot nicht richtig gelöst haben. Sie haben menschlich gelöst, sie haben demokratisch geworfen, ein Los geworfen, Matthias wird sein. Aber Gott wollte wahrscheinlich Paulus als den 12. Apostel haben, für Judas Ischariot. So, wir machen menschliche Lösungen, aber die menschlichen Lösungen sind nicht die glücklichsten Lösungen, die besten Lösungen oder die richtigen Lösungen, so demokratische Lösungen. Wir sollten den Weg Gottes gehen. Und damals, das war noch vor dem Heiligen Geist, haben sie gelost. Und alle Menschen, die losen, demokratisch Kreuzchen machen und so weiter oder abstimmen, Stimmzettel wählen, die gehen wie Samuel. Ach, die finden nicht die Salbung, dass da Gott einen Platz für jemanden bestimmt hat. Manchmal mit ganzen Gemeinden geht's nicht vorwärts. Und wir fragen uns, warum geht's mit einer ganzen Bewegung nicht vorwärts? Warum alles stagniert? Weil falsche Leute am falschen Platz sind. Weil falsche Leute am falschen Platz. Da wäre manche besser ein Organist statt ein Organisator. Und manche ist ein besserer Organisator und sollte aufhören, Organist zu sein. Das ist nur Klimperei, was der macht. Am falschen Platz. Wir sollten im Reich Gottes unseren Platz finden. Bin ich an meinem Platz, wo Gott mich haben wollte? Was hat er mich geschaffen? Die ganze Woche machen wir an diesem Thema und arbeiten. Bin ich an dem Platz, wo Gott mich haben wollte? Und das ist so wichtig. Bin ich ein Glied am Leib Jesu Christi? Erfülle ich meine Funktion? Und du sagst, oh Gott, ich möchte lieber Kopf sein. Alle möchten Kopf sein oder Nasenspitze oder sowas, Herr. Immer vorne gesehen sein, gut rauskommen, Herr. Aber der Herr sagt, nee, du bist der kleine Zeh. Der kleine Zeh. Wer möchte von euch auch der kleine Zeh sein? Für was braucht man den kleinen Zeh? Oder einen Blindarm? Für was braucht man Blindarm? Die meisten haben gar keinen Blindarm mehr drin. Und da fehlt etwas, weil der Blindarm nicht mehr da ist. Bist du noch an deinem Platz? Elia, ich bin allein, sagt, ich bin allein übrig geblieben. Alle haben sich akademisch abgemeldet. Und wir können akademisch und so schön abmelden und sagen, nee, danke. Jetzt komme ich zu meinem Thema eigentlich. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Hebräer Kapitel 10, Vers 25. Hebräer Kapitel 10, Vers 25. Bist du an deinem Platz? Hast du einen Sitzplatz im Reich Gottes? Nimmst du deine Position, die Gott dir gegeben hat, ein? Oder bist du ein Flüchtling? Und weißt du, irgendwann, der Teufel arbeitet so lange, bis du zermürbst. Und weißt du, was beim David passierte? David geht zu den Philistern und kommt dort an. Er sagt also, niemand soll merken, dass ich der David bin. Lässt Speichel aus dem Mund laufen, spielt verrückt. Und wie ein Blöder wird er dort festgehalten vom König von Gaza. Wie ein Blöder. Weißt du, wenn wir anfangen zu laufen und David hat in seinem Herzen gesagt, ich werde doch fallen, ich werde es doch nicht durchhalten, Saul wird mich doch noch kriegen. Weil er fing an sich selbst zu zweifeln. Und Menschen, die anfangen an sich selbst zu zweifeln, die fangen an zu rennen, so schnell wie die Füße tragen. Und die nehmen unter Umständen manchmal sogar noch die Füße und den Arm, damit es schneller vorwärts geht. Und fliegen. Aber heute Morgen, ich möchte dich ermutigen, der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte bleibt, der Gerechte füllt seinen Platz aus, der Gerechte funktioniert als Glied am Leib Jesu Christi. Das ist der Gerechte, der Heilige, der Gottesfürchtige. Und jetzt Hebräer Kapitel 10, eine ganz interessante Stelle, die muss ich allen vorlesen. Einige haben sich angewöhnt. Das ist eine gute Angewohnheit oder eine schlechte Angewohnheit. Ich weiß nicht, was für eine. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Und der Schreiber sagt, das ist nicht gut. Vielmehr müsst ihr einander Mut machen. Ihr seht doch, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Einige haben sich angewöhnt, den Versammlungen fern zu bleiben. Och, heute ist Fußball. Guck mal, da bleibst du zu Hause und du denkst, du guckst einen Fußball an und spielen die Kerle gar nichts. Die schießen schon keine Tore. Ha, ist doch langweilig. Ich hätte wenigstens 5 Tore erwartet. 0-0. Was ist das? Guck mal, die spielen, ja, gib mal doch die ganze Fußballspielerei da durch. Die schießen keine vernünftigen Tore. Die halten nur den Ball hin. Ist das Spielerei? Und dann bleibt man wegen Gottesdienst zu Hause. Ja, Amen. Da bleibt man wegen Gottesdienst zurück, um 0-0 zu sehen. Nee, das ist mir nicht wert, nur 0-0 zu sehen. Da kann ich gleich auf die Toilette gehen. Ja, 0-0. Einige haben sich angewöhnt, Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Ihr Platz ist leer. Wo ist Tante Clara? Wo ist Bruder sowieso oder und so weiter. Ich habe in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt. Den hast du nicht mehr gekannt, Egon. Glaube ich nicht, dass du den gekannt hast. Der ist vielleicht schon vorher gestorben. Aber der kam zu mir nach Münster. Freund von Otto Sonder. Und kam und sagte, der war nicht sicher, welche Gemeinde ist die richtige Gemeinde. Und er hat sich einfach vorgenommen, ich werde verschiedene Gemeinden, er war bei den Ezeler Mitglied, bei den Methodisten Mitglied und bei der Gemeinde Gottes war er Mitglied. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er überall so sein Opfer auch gegeben. Und einmal habe ich gesagt, Bruder, du bist ja in 3 Gemeinden, wie ich feststelle, Mitglied. So irgendwie kam ich aufs Gespräch, dann sagte er, weißt du, ich weiß nicht, welches die richtige Gemeinde ist. Eine Gemeinde, wenn der entrückt wird, ich möchte immer bei der Gemeinde dabei sein, die entrückt wird. Also entweder die Methodisten, EC oder die Gemeinde Gottes. So. Und so hat er auch gehalten in seinem Leben. Und dann hat er in dem Gespräch gesagt, Bruder, mal tu das, aber nur, dass du es weißt. Wenn ich mal nicht da bin, im Geist bin ich bei dir. Und so, er war meistens 2 Sonntage, nicht den 3. Sonntag kam er immer bei mir, zu mir in den Gottesdienst, und den 2 Sonntage war er immer im Geist da. Und irgendwo hat es mir dann gereicht, wenn er wieder mal da war, im Fleisch, habe ich gesagt, lieber Bruder, nächsten Sonntag, wenn du wieder im Geist bei mir bist, sag dem Körper schönen Gruß, dass er auch mitkommt. So, ich kann nicht nur Geisterversammlung haben. Aber wir müssen manchmal Geisterstunden halten, und wir wundern uns, warum wir Geisterstunden haben. Da müssen Engel diese Plätze besetzen, womöglich. Verstehst du? Weil der da sitzen sollte, sein Engel ist nicht da. Sein Geist ist nicht da, sein Körper ist nicht da. So, dann, und deshalb fragen wir uns manchmal, was ist los, was stimmt mit uns nicht, so dass man manchmal leere Plätze hat. Und die leeren Plätze sollten alle ausgefüllt werden. Ausgefüllt werden. Fang an, deinen leeren Platz auszufüllen. Verlasst nicht eure Versammlungen, wie es einige zur Gewohnheit es machen. Abwesenheit. David darf nicht fehlen. Wenn wir zusammenkommen, soll jeder etwas haben. Stell dir mal vor, jetzt, ich würde ausfallen. Ich hätte mal Spaß, mal nicht zu kommen. Passiert eigentlich in meinem Dienst, seitdem ich Pastor bin, ein einziges Mal vielleicht ist passiert. Aber dass ich mal verpasst habe im Gottesdienst, gar nicht gemerkt, dass heute Abendversammlung ist. So, das ist ein einziges Mal. Aber die Leute haben das dann in den Griff gekriegt und dann irgendwie noch gemanagt. Aber stell dir mal vor, der Pastor fällt aus. Stell mal vor, der Organist fällt aus. Man kann singen und man kann in die Hände klatschen oder sonst irgendwie. Aber stell mal vor, eine wichtige Person, die einen Dienst hat, oder die Person, die aufschließt, vergisst zu kommen und schließt nicht auf. Stehen alle vor verschlossenen Türen. Es ist wichtig, dass wir unseren Platz ausfüllen, wo Gott uns hingestellt hat, für unsere Funktion. Verlasst nicht eure Versammlung. Und so hat jeder Gläubige hat eine Funktion im Reich Gottes, ob du das glauben willst oder nicht. Oder im Kreuz ist dein Platz vielleicht noch leer. Du hast deine Position unter Christus noch nicht entdeckt, wozu Gott dich berufen hat. Jeder soll einen Beitrag haben. Ich glaube nicht an eine Ein-Mann-Show, sondern ich glaube, dass wir alle viel haben. Und so hast du ja gesehen, wie viele Funktionen hier in der Gemeinde sind. Ich bin glücklich eigentlich, ich bin froh. Es könnte noch viel mehr sein. Die könnten den ganzen Vormittag Bekanntmachung machen, was so alles die ganze Woche über passiert und läuft und geschieht. Der Leib Jesu muss funktionieren. Wo ist dein Beitrag? Und erst, wenn der den Heiligen Geist hat, fehlt, ist das Glaubensbekenntnis nicht vollständig. Wenn der den Heiligen Geist hat, fehlt. Wenn er nicht seinen Beitrag, diese Sparte ausfüllt, die er ausfüllen sollte in seinem Leben. Da fehlt etwas Entscheidendes. Dann kannst du sagen, jawohl, ich glaube an die Heilige Kirche, ich glaube an die Auferstehung der Toten, ich glaube an ewige Gerichte, ich kann an alles glauben. Aber der Heilige Geist fehlt. Der Mann mit dem Heiligen Geist, der Junge mit dem Heiligen Geist fehlt. Oder mit der Auferstehung. Oder mit irgendeinem anderen Artikel. Früher gab es so, man hat versucht, so eine Aktion zu starten, ohne mich Aktion. Also viele ohne mich so, ohne mich. Ohne mich. Also nimm die anderen oder und so weiter, dass wir aus diesem ohne mich Aktion rausgehen. Ach, die Gemeinde geht auch ohne mich weiter. Das glaubst du, dass die Gemeinde, das Reich Gottes ohne dich weitergeht. Du bist auf dem Irrweg. Du hüllst deine Persönlichkeit aus, du ruinierst dein Leben, wenn du glaubst, ohne mich geht es weiter. Weißt du, was du machst? Du diskriminierst dich selbst ohne mich. Du nimmst dich nicht wichtig. Dann bist du nicht wert, dass du überhaupt lebst, wenn du sagst, ohne mich geht die Sache weiter. Du sollst dich so wichtig nehmen, dass du sagst, ohne mich, da bricht die Welt zusammen. Ohne mich. Du solltest das Ding umkehren und deinem Leben Wert geben. Die meisten Leute, die so ohne mich denken, die schätzen sich nicht wirklich richtig ein. Die wissen nicht, was sie wert sind in den Augen Gottes. Ohne mich. Die Versammlung, die Gemeinde, Reich Gottes, ohne mich. Ach, das merkt keiner, wenn ich nicht da bin. Das merkt schon jemand. Der Herr merkt es. Der Herr merkt es, der dich gebrauchen möchte. Der möchte Gaben schenken. Weißt du, ich bereite mich manchmal Predigten vor und manchmal stehe ich vorne und weiß ich, Mensch, so gut studiert, so viel Material zusammengetragen. Und dann muss ich meine Predigt ändern. Warum? Weil da Leute im Gottesdienst sind, die die Predigt bräuchten und nicht da sind. Tatsache. Die bräuchten die Predigt. Und dann sagt der Herr, komm, predige nicht den Geistern. Predige denen, die da sind, im Fleisch und Blut. Und dann muss ich meine Predigt ändern, meine Gedanken ändern und dann muss ich ganz woanders enden, weil die Predigt bräuchten, nicht da sind. Verlasst nicht eure Versammlung. Weißt, manchmal muss Gott so viel umsonst arbeiten, so viel umsonst produzieren. Da beten Christen umsonst. Da betet der Pastor oder die sich vorbereiten für die Anbetung, Lobpreis oder was weiß ich, für irgendeinen Dienst in der Gemeinde oder Jugendstunde ist, wenn du mit Abwesenheit akademischen Austreten glänzt. Für dich ist etwas bestimmt, Gott hat etwas für dich gebacken oder berechnet. Weißt du, wenn eine Frau Gäste einladet und der Herr ladet Gäste ein und die Gäste sagen, nee, komm ich nicht. Dann ist so und so viel Essen, bleibt was übrig, das geht auf den Kompost. Und da geht so viel auf den Kompost, ihr Lieben, weil die Leute, für die das bestimmt war, nicht gekommen sind. Kein Problem, der liebe Heiland weiß alles zu verwerten. Er hat noch eine Suppenküche. Und weißt du, was der Heiland sagt? Geht auf die Straßen und Hecken und hol die rein, die Penner, hol die Gammler ein, hol die Vagabunden, hol die Lumpen rein, bring diese herein. Und die würdig waren, die sind nicht gekommen, und die unwürdig sind, die werden kommen und die werden das den Platz ausfüllen und die werden das aufessen, diese Schnitzel und die Koteletts oder ja, was alles, den Kuchen, die werden das aufessen. Aber eigentlich hat Gott für was ganz was anderes vorbereitet, für eine würdige Schar. Für wertvolle Menschen hat er was vorbereitet und diese wertvollen Menschen haben nicht ihre Berufung entdeckt und die haben das verpennt. Wie viele verpennte Stunden hast du in deinem Leben? Und du wunderst dich, mein Gott, der Herr redet nicht zu mir. Wann kann er zu dir reden? Du liest nicht die Bibel. Der Herr redet zu dir, wenn du die Bibel liest. Wieder eine verpennte Gelegenheit. Du bist nicht da drin, wo du sein solltest. Oder in der Predigt. Du musst nicht alles lesen. Und deshalb, der Glaube kommt aus der Predigt. Und ich möchte dich ermutigen, einfach predige oder komm in die Predigt und hör die Predigt zu. Und das kann dein Leben verändern. Der Glaube kommt aus der Predigt. Ja, mein Glaube ist so schwach. Oh, ich bin so elend, ich kann nicht und so weiter. Verlass nicht deine Versammlung. Geh unter das Wort Gottes. Und weißt du, wann du in der Versammlung solltest? Wenn du schwer krank bist. Du solltest dich, und ich habe nichts dagegen, wenn hier ein paar Bahren aufgebaut sind. Das Rote Kreuz soll dich mit der Bahre hierher bringen. Aus dem Sieghaus. Das soll dich als Leiche hierher bringen. Wir werden schon Tote auferwecken, das ist für uns kein Problem. Kommt in Gottesdienst auf alle vier gekrochen. Wenn einer auf alle vier gekrochen hier in den Gottesdienst kommt, dann kann es ihm geholfen werden. Die meisten Leute bleiben, wenn sie krank sind, zu Hause. Zu Hause kommt der Teufel, zu Hause kommt der Doktor, zu Hause kommt der Medizinmann, nach Hause die Krankenschwester, ja, alles. Die kommen nach Hause. Aber weißt du, wo begegnest du dem Herrn? Am Altar, in seiner Gegenwart, in seinem Haus. Du solltest, wenn du Fieber hast, wenn der Kopf dir fast platzt, ins Haus Gottes gehen. Und sag, Pastor, bevor du anfängst zu predigen, bet mit mir. Und das ist unsere Sache. Wir sollen nicht einfach anfangen zu predigen. Wir sollen zuerst heil die Kranke, macht Aussätzige rein, hilf den Menschen und dann, dass sie gescheit zuhören können. Das ist okay. Das bringt uns nicht durcheinander. Aber die Gemeinde ist deshalb da, dass wir geistlich gesund werden. Wo bist du? Wird man dich vermissen, wenn du krank bist? Ja, niemand kümmert sich nach mir. Wenn du krank bist, musst du selber dich um deine Gesundheit kümmern. Dann musst du deine Gesundheit in die Hand nehmen und sagen, bitte, fahrt mich in die Gemeinde. Du kannst ins Krankenhaus kommen, du kannst zum Arzt gehen, kannst alles, aber in die Gemeinde kannst nicht kommen. Ich habe Leute kennengelernt, weißt du, die können, Pastoren sogar, die können die Loge sich fahren lassen. Auf der Bahre, mit dem Roten Kreuz. Und dann, aber in der Bibelstunde können sie nicht kommen. Aber in die Loge, zu den Freimaurern, da können sie gehen. Weißt du, wir können zum Teufel rennen. Aber wenn es ums Reich Gottes geht, da sind wir behindert. Es gibt keine Hindernisse, wenn wir Gott begegnen wollen. Es gibt keine Hindernisse. Du bist dein Problem. Dein Platz, wo ist er? Erkenne deine Wichtigkeit. David, er hat es begriffen, ich bin wichtig. Und wenn du sagst, also auf mich kommt es gar nicht drauf an, dann hast du deinen Wert noch nicht in den Augen Gottes entdeckt. Du sollst sehr wichtig werden für Gott, sehr wichtig für die Menschen, sehr wichtig für deine Nachbarn, sehr wichtig für deine Familie, deine Angehörigen. Da ist eine Vermisstenanzeige neulich aufgegeben worden. Lächerlich. Die Polizei hat gelacht, die Zeitung hat gelacht. Da kommt eine Frau und will eine Vermisstenanzeige für ihren Mann aufgeben. Und ist ganz aufgeregt in der Polizeistation bei der Vermisstenanzeige. Oh, mein Mann fehlt und ist vermisst und so weiter. Dann fragt der Polizist, seit wann fehlt Ihnen der Mann? Seit letzten Monat. Dann sagt er, ja, weißt du, er ist nicht gekommen, hat mir nicht sein Geld gebracht. Letzten Monat war er da. Oder wann haben Sie zum letzten Mal Ihren Mann gesehen? Als er mir das Geld brachte. Weißt du, einen ganzen Monat den Mann nicht gesehen. Und dann Vermisstenanzeige aufzugeben. Mein Zahltag. Weißt du, manche werden vermisst, weil sie das Geld nicht bringen oder weil den Platz nicht ausfüllen. Ich sag dir eines, du bist kein Statist. Das bist du nicht. Gott hat dich nicht als Statist geschaffen, dass du nur deinen Platz ausfüllst. Du sollst eine Funktion im Reich Gottes haben. Für mich ist es so wichtig, wenn die sich taufen lassen, dass sie hinterher sich Gedanken machen. Herr, wo und wie kannst du mich gebrauchen in deinem Reich? Wo ist mein Platz in deiner Gemeinde? Leib Jesu funktioniert. Du bist wichtig. Du bist was Großartiges. Und wenn du fehlst, fehlt was ganz Wichtiges in dem Bereich Gottes, wenn du fehlst. Und so musst du dich sehen, ich bin eine wichtige Person in den Augen Gottes. Du bist mir so wertvoll, hat Gott gesagt. Aber wenn du sagst, auf mich kommt es nicht drauf an. Dein Vater verachtet dich, dein Vater ignoriert dich, aber Gott hat dich nicht übersehen. Für Gott bist du wichtig heute Morgen. Deine Familie hat dich übersehen, aber der Prophet, der Gesalbte, der hat dich entdeckt. Du fehlst. Geisterfüllte Menschen sehen, da ist ein junger Mann, eine junge Frau, der deine Berufung, wie Saul von Tarsus. Manche Menschen, die sind als Ketzer verketzert worden. Ich denke nur jetzt David, der könnte auch Ketzer sein, oder Johannes Hus. Johannes Hus als Ketzer, eine unbedeutende Persönlichkeit irgendwo. Aber bis heute, weißt du, wichtige Personen, die werden am Anfang meistens verketzert. Die sind als Märtyrer. Aber die Seelen unter dem Altar, Offenbarung, die zählen immer noch. Ihr Blut redet immer noch. Abel schon lange tot, aber sein Blut spricht immer noch. Weil Abel eine wichtige Person war. Wichtige Menschen, die reden, auch wenn sie schon längst nicht mehr da sind. Wichtige Menschen. Die fallen nicht nur auf im Gottesdienst. Ihr Platz kann niemand anders ausfüllen. Alle großen Heiligen, die haben eine Botschaft. Die reden weiter, obwohl sie schon Jahrtausende tot sind. Ihr Leben spricht für sich selbst. Die Spuren, die sie zurückgelassen haben, andere gehen in ihre Spuren. Wichtige Personen. Der kleine, unscheinbare David, der fällt Gott so ins Gewicht. Ein auserwähltes Werkzeug, dieser Musikant. Oh, wir hätten so viel nicht in der Bibel. Ein Vorläufer von Jesus. Haus Davids. Jesus baut das Haus Davids auf und festigt und begründet das Haus Davids. Die Gemeinde Jesu, Geschwister, jetzt haltet euch fest an eurem Stuhl, schnallt euch am besten an. Die Gemeinde Jesu besteht aus wichtigen Leuten. Könige und Priester. Amen. Halleluja. Jeder von uns ist ein König und jeder ist ein Priester. Nur geisterfüllte Menschen erkennen diesen Stand. Jeder von uns ist ein Apostel, ein Evangelist, ein Lehrer, ein Hirte. Wir sind wichtige Leute. Die Gemeinde Jesu besteht aus wichtigen Leuten. Gott hat einen Gesetz zu dem und einem Gesetz zu dem und einem Gesetz zu dem und einen anderen Gesetz zu dem. Du hast eine Position. Und was ist aus deiner Position geworden? Wir lesen nirgendwo, dass er allgemeine, normale, durchschnittliche, stinklangweilige Mitglieder eingesetzt hat. Nirgendwo. Nominelle Mitglieder zählen beim Herrn nichts. Sind tote Leichen, die man aussortieren muss. Der hat Gesetz in der Gemeinde. Lies mal die Gemeinde, das schockiert dich. Er hat Gesetz in der Gemeinde. Und dann diese fünffältigen Dienst. Er hat Dienst in der Gemeinde gesetzt. Und diese Dienste müssen funktionieren. Alles andere ist Leichenhaus-Christentum. Gibt's nicht. Der Herr wirkte durch die Apostel. Wo sind die Apostel heute? Der Herr wirkte durch die Propheten. Wo sind die Propheten heute? Der Herr wirkte durch die Lehrer und Hirten und der Kurne und wie sie auch alle geheißen haben. Gott hat Ämter, Dienste in der Gemeinde eingesetzt und jeder hat einen ganz wichtigen Platz. Und was ist mit deinem Platz? Judas Ischariot erhängte sich. Vielleicht gibt es auch solche Christen, die sich erhängen, die das Leben nehmen, die ihren Platz nicht ausfüllen im Reich Gottes, die eine Lücke hinterlassen, die niemand anders ausfüllen kann. Gott wird dafür sorgen, das ist kein Problem. Aber heute Morgen ist wichtig, dass ich meine Position behalte. Wenn wir nicht auf dem Platz sind, wo wir sein sollten, bringen wir andere in Schwierigkeiten. Jona floh vor dem Herrn, hat nicht seinen Platz eingenommen, floh von seiner Position. Was brachte er? Brachte er ein ganzes Schiff in Probleme. Ein ganzes Schiff in Probleme. Du bringst deine Umgebung, deine Familie, deine Gemeinde, deine Gesellschaft in Schwierigkeiten, wenn du deinen Platz nicht ausfüllst. Deine Familie wird gesteinigt, wenn du als Vater versagst. Aachen, die Geschichte. Ein Vater hat versagt und seine ganze Familie sollte ausgerottet werden. Warum manche Familienlinien sich versanden, verlaufen, in nichts verlaufen, ist, weil einer versagt hat, weil einer den Platz, den Gott gewiesen hat, nicht ausgefüllt hat. Unser Versagen. Und so zu kurz kommen. Gott kann uns vergeben. Wenn wir den Platz unter dem Kreuz verlassen, die Krone verlassen, unsere Berufung verlassen, unsere Berufung nicht festmachen, wir kommen vor die Hunde. Vielleicht merkt es eine ganze Zeit lang niemand davon. Jakob hat ein Problem mit seinem Bruder Esau gehabt. Und er hat sich versündigt an seiner Familie, hat den Platz verlassen, er floh und Nacht kam über sein Leben. Dunkelheit bedeckte sein Leben. 21 Jahre für die Katz gelebt. Schrecklich. Umsonst gearbeitet für die eine Frau, dann betrogen von seinem Schwiegervater, nur Betrug. Und vielleicht wunderst du dich, warum der ganze Betrug in meinem Leben, warum werde ich ausgenutzt, warum werde ich betrogen und ausgelaugt, übers Ohr gehauen, in die Pfanne gehauen, von meinen eigenen Familienmitgliedern, von meinem Schwiegervater. Weil da eine Sünde war, Dunkelheit und es wurde Nacht. Er hat nur einen Stein bekommen als Kopfkissen. Und dann sehen wir später, nach 21 Jahren kommt er zurück an derselben Stelle, fast an derselben Stelle, ringt mit Gott und Gott begegnet ihm. Und dann da kämpft er mit dem Engel und sagt, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Er findet wieder seinen Platz und er weiß, mein Bruder kommt mir entgegen, ich lebe ganz gefährlich. Und er lebte ganz gefährlich, sein Bruder kam mit 400 Speeren ihm entgegen. Er lebte ganz gefährlich, Herr, ich lasse dich nicht. Und dann ringt er und der Herr segnet ihn und dann heißt es, und die Sonne ging wieder auf in seinem Leben. Plötzlich der Bruder begegnet ihm, es gibt Versöhnung, beide fallen in die Arme und plötzlich gibt es Heilung. Die Familie, seine vier Frauen haben nicht gecheckt, was mit dem Vater los ist. Der hat Schweißhände, der schwitzt, der wird geschüttelt, Schweißausbrüche, hohen Blutdruck hat er, Magenkrämpfe hat er, Verstopfung hat er, alles hat er, was nur ein Mensch haben kann an Krankheiten. Nur weil irgendein verborgenes Problem da war in seinem Leben. Wir wundern uns manchmal, warum wir krank sind. Und erst da, wo er Gott begegnet, Erst da, wo er Gott begegnet, wird er gesund, wird er heil. Und werden auch die heile Verhältnisse geschaffen. Er war nicht an dem Platz. Er war nicht an der Seite seines Zwillingsbruders Esau. Hast du deinen Platz gefunden? David fehlte. Wenn David fehlt, passieren schreckliche Dinge. David war nicht da, wo er hingehörte. Einmal kann es sein, dass du das kapiert hast. Aber später, ich muss noch diese Geschichte abrunden, sonst stimmt die Sache nicht. Hast die Botschaft nicht verstanden. David war nicht in der Schlacht, im Krieg. Er geht spazieren auf dem Balkon. Und stolziert und schaut die Sterne, schaut die Palmen an und dann sieht er eine schöne, hübsche Frau unten im Tal. Und dann wird er versucht und angefochten und begeht Ehebruch. Wenn du als Gesalbter Gottes nicht an dem Platz bist, wo du hingehörst, wenn du nicht an der Front bist, wenn du nicht mit dem Volk Gottes bist, dann kommt der Teufel. Den Teufel, den du einmal vertrieben hast, den Teufel, den du einmal lahm und in Schachmatt gemacht hast, die Geister, die du ausgetrieben hast, mit seiner Musik hat er die Geister ausgetrieben, aber diese Geister vergessen einen nicht. Die bösen Geister geben einen nicht so schnell auf. Und jetzt ist er nicht in der Schlacht. Und jetzt kommen alle bösen Geister zurück. Und da sieht er diese hübsche Frau, fällt in Ohnmacht, verliebt sich in ihr und holt sie in seinen Palast, begeht Ehebruch, begeht Mord, begeht Lüge, begeht all die Gräuelsünden, die ein Mensch begehen kann. Und noch viel schlimmer, wovon nicht einmal die Heiden träumen, hat er alles begangen. Weil er nicht an dem Platz war, wo er hingehört, an die Front. Gottes Kinder, die nicht für Gott arbeiten, beschäftigt der Teufel. Ganz wichtig. Und ich denke heute, da runde ich mit dieser Geschichte jetzt ab, bist du an dem Platz. David war nicht an dem Platz, wo er hingehörte. Vielleicht so ein roter Faden, Scopus, Hauptlinie. Er war nicht an seinem Platz. Sind wir an unserem Platz der Berufung, da wo Gott uns haben will, dann sind wir gesegnet. Sind wir nicht an diesem Platz, dann rächen sich all die dunklen Mächte, all das, was du zurückgelassen hast. Das holt dich ein, die ganzen Gespenster, die ganzen Schrecken, die ganze Nöte holen dich wieder ein und es wird siebenmal schlimmer wie vorher. Das ist mit David gewesen. 4 seiner Söhne sterben, 17 Kapitel sind unnötig in der Bibel. Nur weil er hier nicht an dem Platz war, wo er sein sollte. Bist du an dem Platz, wo Gott dich haben will? Und vielleicht weißt du heute Morgen nicht, wo es weitergeht. Dann bleib, wenn es nicht weitergeht. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Da sagt Gott, warte mal, bleib still. Bleibe hier, bis ich dir was anderes zeige. Und er wird dir was anderes zeigen. Lass uns aufstehen und lass uns Gott eine Antwort geben. Vermisst man dich? Ja, mich sollte man vermissen. Und ich möchte, dass ich vermisst werde. Und es ist gut, dass ich vermisst werde. Es ist ein gutes Zeichen, dass ich vermisst werde. Ich stehe noch richtig, ich brenne noch. Auf mein Licht wird geschaut, auch wenn es nur kleine Funzel ist. Auf mich wird geschaut. Vater, ich danke dir. Wir heben die Hände zum Himmel und ergeben uns Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Morgen siehst. Und wir möchten von dir gesehen werden. Wir möchten, Herr, von geistgesalbten Menschen entdeckt und beobachtet sehen. Und von geistlichen Menschen vermisst werden. Nicht von Organisationen. Organisationen können uns einholen. Und Organisationen können uns nicht helfen, aber wir möchten von Menschen mit dem Heiligen Geist vermisst werden. Menschen, die Ahnung vom Heiligen Geist haben, von diesen Menschen möchten wir vermisst werden, Herr. Wir möchten vom Reich Gottes vermisst, dass wir an dem Platz sind, Herr. Heiliger Geist, ziehe uns in unsere Versammlung, unsere Gottesdienste. Lass uns brennend sein für Gott. Lass uns nicht lasch und träge sein, Herr. Denn damit können wir niemand jagen und nichts gewinnen. Herr, wir möchten brennend im Geist sein heute Morgen. Mach uns brennend im Geist. Heiliger Geist, ich bitte dich, bring uns an den Platz, denn wir möchten nicht das Schicksal Davids teilen, dass die Hütte zerbrochen wird, dass das Haus ruiniert wird, gut angefangen und schrecklich geendet. Herr, nein, wir möchten schrecklich anfangen, schwer anfangen, mühselig anfangen und herrlich enden eines Tages. Herr, wir möchten bis ans Ende treu bleiben. So wie Paulus, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten und mir ist beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Herr, der Platz unter dem Kreuz ist leer. Herr, und lass, dass wir uns heute Morgen dorthin stellen und diesem leeren Platz und dem Kreuz und dem Kreuz Jesu Christi. Hier in der Gemeinde gibt es noch viele leere Plätze, Herr. Und diese Plätze sollen ausgefüllt werden. Herr, und hier saßen vielleicht mal Menschen und hier werden mal Menschen sitzen. Herr, und wir möchten diese Menschen wieder herbeibeten heute Morgen. Herr, hereinholen, wenn wir auch diese Gebetsaktion jetzt machen. Herr, dass wir für Menschen anfangen zu beten, die einmal dich geschmeckt haben, die einmal dich erlebt haben, weißt du, die einmal dich kennengelernt haben, die einmal erfahren haben, deine Herrlichkeit, die einmal in deiner Gegenwart waren, der einmal Zeugnis von dir gegeben haben. Herr, wo sind sie heute? Dieser Onesimus, vielleicht davon gelaufen. Herr, bring die Menschen zurück in dein Reich. Bring die Menschen an den Platz, wo sie hingehören. Das ist mein Gebet heute Morgen. Herr, und benutze du uns als Werkzeug, als Wegweiser, als Hilfestellungen, dass wir die Menschen an den Platz hinbringen, wo sie hingehören. Mancher junger Mann, mancher junger Pastor, mancher junger Evangelist hat wunderbar angefangen. Und Gott hat so viele Menschen berufen. Und Herr Jesus, wir entdecken manchmal ist die Gemeinde Jesu im Weg und manchmal stehen wir als Christen im Weg, dass wir die du berufen hast, sie blockieren, Herr, dass wir sie behindern. Tina Turner, eine Sängerin, eine Musikerin, die hat Gospelmusik gesungen. Und da kommt jemand und sagt, du singst schräg. Und seitdem wurde sie so verletzt. Sie hat für die Welt gesungen. Aber weißt du, der Teufel benutzt manchmal fromme Brüder, Schwestern und sagt, du singst schräg. Elvis Presley hat einmal Jesuslieder gesungen und dann irgendwas passiert in seinem Leben und er macht Showbusiness, macht erfolgreiche Weltgeschichte. Weißt du, wenn Gott hat Menschen berufen als Anbetungsleiter und wo sind sie heute? Weil irgendjemand vielleicht schräg gesagt, du singst schräg, Tina. Und diese Tina hat gesagt, nein, danke, jetzt möchte ich nichts mehr damit zu tun haben. Und geht dann ihren Weg. Wir sind vielleicht als Leib Jesu schuldig geworden. Steine des Ärgernisses möchten wir auf die Seite räumen heute. Und Gott möge uns helfen, dass wir niemand verletzen und dass wegen uns niemand zu Fall kommt. Und die Bibel sagt, weh dem Menschen, durch wem die Ärgernisse kommen. Wer Anstoß gibt, dass jemand vom Glauben abfällt, dann wird dem besser, dass man ihm Stein um den Hals hängt und ihn ins Meer wirft. Da dieser leere Platz. Wir haben so viele leere Plätze im Reich Gottes in der Gemeinde Jesu. Die Heiligen nehmen ab, die sterben aus. Und wir fragen uns, warum, mein Gott? Weil viele Christen nicht wissen, was ihr Platz ist. Vielleicht hat Gott dich als Beter in der Gemeinde berufen und du betest nicht mehr. Und dann schimpfst du, guck mal, was die machen, was der macht und was die macht. Du zeigst mit dem Finger und fangst an zu richten und zu urteilen. Die Zeit ist, dass wir auf die Knie gehen. Wenn du mit jemandem auf dem Finger zeigst, drei Finger zeigen auf dich zurück. Schau mal, teste mal, prüfe mal. Und du wirst dich erschrecken und sagen, mein Gott, was ist mit mir los? Herr, hilf mir. Vater, hilf uns heute Morgen, dass wir unseren Platz als Beter, als treue Glieder an deinem Leib erkennen und dass wir anfangen zu funktionieren. Heiliger Geist, bring uns zur Funktion. Danke, Herr. Lass uns zusammen sagen, Heiliger Geist, bring mich zur Funktion. Bring mich an den Platz, wo Jesus mich haben will. Heiliger Geist, zeig mir meine Aufgabe und gib mir Kraft, dass ich Jesus und dem Reich Gottes diene. Und dass das Reich Gottes an erster Stelle in meinem Leben ist. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Vater, vergib mir meine Fehler. Vergib uns unsere Sünden. Und Herr, wir möchten wieder neu anfangen. Dich und die Welt und die Menschen zu lieben. Und unseren Platz auszufüllen. Gerade wo wir sind. Wo ich bin, Herr, da ist der Mittelpunkt der Erde. Amen.